Ihre Eltern kommen aus Marokko. Sie wird in Hannover geboren, Zineb El Masra. Nach der Ausbildung zur staatlich geprüften Sozialassistentin gründet sie 2006 die multikulturelle Frauenzeitschrift Gazelle. Mehrere Jahre nimmt sie an der Deutschen Islamkonferenz teil und bringt 2010 ihr erstes Buch raus, Muslim Girl, wer wir sind, wie wir leben. Gleichberechtigung im Islam ist möglich. Davon ist sie überzeugt und dafür steht sie ein. Ihr neues Buch Emanzipation im Islam, eine Abrechnung mit ihren Feinden, ist eine Streitschrift geworden. Die Journalistin und Autorin Zineb El Masra ist heute bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr und danach das Ganze dann nachzuhören im Internet. Dann, wie ihr wisst, wenn ihr diese Sendung seit fast 3 Jahren verfolgt, leider ohne Musik. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich sehr auf Zineb El Masra.
Ihre Eltern kommen aus Marokko. Sie wird in Hannover geboren, Zineb El Masra. Nach der Ausbildung zur staatlich geprüften Sozialassistentin gründet sie 2006 die multikulturelle Frauenzeitschrift Gazelle. Mehrere Jahre nimmt sie an der Deutschen Islamkonferenz teil und bringt 2010 ihr erstes Buch raus, Muslim Girl, wer wir sind, wie wir leben. Gleichberechtigung im Islam ist möglich. Davon ist sie überzeugt und dafür steht sie ein. Ihr neues Buch Emanzipation im Islam, eine Abrechnung mit ihren Feinden, ist eine Streitschrift geworden. Die Journalistin und Autorin Zineb El Masra ist heute bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler.
Herzlich willkommen, Zineb.
Hallöchen.
Frisch, munter,
ja,
alles gut?
Ja, die Sonne versucht sich hier so ein bisschen durch die Wolken zu kämpfen.
Du wirkst auch ganz wach, das ist gut.
Ich bin ganz früh aufgestanden.
Wie übrigens, und da haben wir eine wunderbare Überleitung schon, wie so wach wie dein Buch. Ich hab, wir haben ja so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Buch. Ich habe das sehr spät erst bekommen und dann hat man ja auch so, was jetzt, 300 Seiten?
Ja, 320 ist ein bisschen was zu tun.
Genau, hat man ein bisschen was zu tun und kann das dann nur so überfliegen. Aber ich war sofort sehr angetan, weil es eigentlich nicht nur oder nicht in erster Linie, was man denken könnte, um Emanzipation im Islam geht oder um Emanzipation von Muslimen, sondern so ein Rundumschlag ist, so ein aufklärerischer.
Unter anderem, genau. Also das war mir schon wichtig, eben auch so ein bisschen in die Tiefe zu gehen und das auch ins Jetzt zu holen, in unsere jetzige Zeit, weil es geht sehr viel auch um Geschichte, theologische Texte, um sozusagen auch eine Einordnung zu haben. Das Buch ist tatsächlich für alle, die sich für dieses Thema interessieren. Das bedeutet eben natürlich in erster Linie auch für muslimische Frauen, aber auch für muslimische Männer, aber eben auch für jene Nicht-Muslime, die doch sich einige Fragen stellen zu diesem Komplex und aber eben auch erstmal so eine Einführung benötigen. Und ich versuche ja dann auch so ein bisschen Anekdotisches noch ein bisschen mit reinzuarbeiten, damit man das quasi auch noch mal so ein bisschen greifen kann. Und auf der anderen Seite muss man es eben auch ins Heute, ins Jetzt, nach Deutschland holen und natürlich schauen, wie gestaltet sich denn dieses Leben hier, wie gestaltet sich Emanzipation und wer stellt sich Emanzipation hier in Deutschland auch in den Weg. Und da muss man manchmal auch Namen nennen.
Aber das ist, und ich meine das im positivsten Sinne dessen, was ich gerade gleich sage, das liest sich gut weg. Also das ist so, ich habe es sehr viel schwieriger. Ich habe vorher gedacht, ah, das ist jetzt wieder so ein akademisches, ist es aber überhaupt nicht, sondern dieses Anekdotische, was du hast, das macht den Einstieg sehr leicht und deswegen liest sich das flüssig. Man hört quasi, wie du es erzählst, sozusagen. Und das macht es sehr leicht.
Ja, es ist ja vor allem auch ein populäres Sachbuch. Also es ist ja tatsächlich nicht jetzt so ein akademisches, weil ich möchte ja natürlich auch die Masse erreichen. Viele Menschen beschäftigen sich mit dem Thema, die sich jetzt gar nicht wissenschaftlich damit befassen, weil das sind Lehrer, das sind Mitarbeiter von irgendwelchen Firmen, die ja vielleicht auf Muslime treffen, auf muslimische Kolleginnen. Man hat einen Freundeskreis, man hat als Eltern mit Schülern oder Mitschülern oder Freunden der Kinder zu tun, wo sich gewisse Veränderungen aufzeigen. Das heißt, wir haben eine ganz große Bandbreite an Menschen in Deutschland, die sich eben nicht akademisch damit befassen, aber trotzdem ein unheimliches Interesse haben. Und da möchte ich natürlich auch, dass dieses Buch gelesen wird. Und deswegen ist es mir eigentlich auch immer wichtig, das so leicht wie möglich zu gestalten. Und da ist es auch nicht anders wie mit Muslim Girls, wo da eben auch einen sehr leichten Ton auch gewählt habe.
Was ist denn so die häufigste was ist denn die häufigste Frage, die du gestellt kriegst in Bezug auf Frauen und den Islam?
Also vor allem eigentlich so der größte Widerspruch, der sich für viele gestaltet, ist so, wie kann man als muslimische Frau oder als Frau überhaupt noch dem Islam angehören? Also was hält eine muslimische Frau noch an dieser Religion? Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir medial über sehr viele Jahre hinweg, also wenn wir jetzt zum Beispiel die neue deutsche Geschichte, also Nachkriegsgeschichte so ein bisschen verfolgen mit den sogenannten Gastarbeitern, dann hatten wir die Anschläge in New York, dass man eben sehr stark von einem sehr unterdrückerischeren Bild vom Islam ausgeht. Es gibt viel Literatur von Frauen, die sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben in ihren Familien und da ganz leicht oder sehr oft dazu neigen, das dieser Religion in die Schuhe zu schieben. Es gibt definitiv Äußerungen, Auslegungen, die sehr frauenfeindlich sind. Das kann man nicht leugnen. Aber nichtsdestotrotz gibt es viele Dinge, die der Islam den Frauen auch beschert hat. Also wenn man bedenkt, dass im 7. Jahrhundert plötzlich Frauen erben konnten, also nicht mehr sozusagen Erbmasse waren, sie sozusagen keine Mitgift mehr bringen mussten. Also Männer haben oft Frauen geheiratet wegen der Mitgift. Es gab gewisse Regelungen, die tatsächlich den Frauen ein besseres Leben ermöglicht haben. Das ist natürlich mit der Frauenbewegung im 20. Jahrhundert natürlich überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und wenn wir heute schauen, wo es mangelt, dann wahrscheinlich sehr oft auch daran, in islamischen Gesellschaften, in muslimischen Communities, dass muslimische Frauen in der Geschichte eigentlich nie wirklich um ihre Emanzipation, um ihre Freiheiten, um ihre Rechte kämpfen mussten, weil sehr früh durch die Offenbarung Rechte Einzug gehalten haben. Und das ist so ein bisschen schwierig für viele Frauen heute, da so einen Mittelweg zu finden. Also auf der einen Seite die Religion zu verteidigen, weil sie ihnen irgendwie wichtig ist, weil sie ihnen eben auch spirituelle Kraft gibt. Und auf der anderen Seite eben auch anzuerkennen, dass sozusagen gewisse Rechte, die es eben sozusagen mit den Offenbarungen gab, einfach nicht mehr up-to-date sind. Also es ist einfach nicht fair, dass eine Frau nur die Hälfte erbt als das, was ein Mann erbt, wenn er Sohn eines Vaters ist und im Gegensatz zu der Schwester oder eben als auch als Ehefrau. Und da gibt es noch so viele andere Punkte. Oder es gibt einen Vers, der besagt, dass die Frau geschlagen werden kann. Das mag zu der Zeit durchaus seine Berechtigung gehabt haben, um eine gewisse Ordnung zu schaffen, weil der Islam hat tatsächlich eine Ordnung geschaffen auf der arabischen Halbinsel, die es in der Form so nicht gab. Es gab sehr viele Konflikte zwischen den Stämmen, sehr viel Ungerechtigkeit auch gegenüber den Frauen, wenn sie nicht sozial gut gestellt waren. Und das ist, wie gesagt, heute einfach auch, seitdem es auch die Deklaration der Menschenrechte gibt und so weiter, ist das einfach nicht mehr zeitgerecht, zeitgemäß ist es vor allem unfair. Und der Islam steht ja vor allem auch dafür, sozusagen Gerechtigkeit zu fördern.
Lass uns erstmal weitermachen mit Musik, die, noch gar nicht, ich wollte jetzt gerade sagen, die du mitgebracht hast. Erstmal hören wir noch Charles Bradley und dann demnächst hören wir Musik, die du mitgebracht hast. Da musst du mir bei ganz vielen Namen wahrscheinlich helfen, aber das kriegen wir schon hin. Du hast gerade so schön gesagt, das ist nicht mehr up to date und plädierst im Grunde genommen ja für so ein Interpretationsupdate, oder?
Ja, weil vor allem die Gelehrten über die Jahrhunderte hinweg immer interpretiert haben. Es waren vor allem Männer, die interpretiert haben. Das ist so wie in allen monotheistischen Religionen, aber auch durchaus in anderen Religionen der Fall. Und das bedeutet, dass die Religion durch einen männlichen Blick interpretiert worden ist. Und da fällt natürlich auch mal durchaus fallen mal die Bedürfnisse der Frauen natürlich auch durchaus unter den Tisch. Und das bedeutet eben auf der anderen Seite auch, dass Frauen eingebunden werden. Allerdings muss man auch da sagen, dass nur weil eine Frau sozusagen mitinterpretiert ist, nicht bedeutet, dass es dann automatisch auch fairer, gleichberechtigter wird. Weil es geht nur darum, dass sozusagen, wenn wir jetzt wirklich nur von zwei Geschlechtern in der Gesellschaft ausgehen, dann müssen beide einfach auch das Recht haben, ihre Stimme, ihre Meinung, ihre Intelligenz auch mit einzubinden. Also das ist tatsächlich nicht nur eine Seite. Genauso wie es unfair wäre, wenn eben nur Frauen interpretieren würden. Also
du hast ja, in dem Buch kommt auch vor, dass du den, ich glaube, den meisten Imamen in Deutschland vorwirfst, dass sie eigentlich keine Ahnung haben.
Also vor allem den Verbänden, den Imam weniger, dafür kenne ich sie jetzt nicht alle persönlich. Ich habe zum Beispiel nicht so ein großes Problem damit, dass Imame durchaus auch aus anderen Ländern hierher kommen. Weil am Ende geht es darum, was ist die theologische Grundbasis, wie ist die Ausbildung und welche Haltung hat dieser Mensch. Und nur weil jemand in Deutschland sozialisiert ist oder die deutsche Sprache spricht, bedeutet das eben nicht, dass er eben auch faschistoides Gedankengut hat, frauenfeindlich ist, etc. Und wir sehen ja vor allem, weil jetzt ganz oft in den letzten Monaten wieder sehr verstärkt auch von gewissen Parteien gefordert werden wurde, dass die Imame definitiv deutsch predigen sollen. Vor allem der Salafismus ist ja vor allem durch deutsche Prediger sehr stark geworden. Und das waren meistens noch nicht mal Menschen mit Migrationshintergrund, sondern tatsächlich deutsch-deutsche Herren, die irgendwann zum Islam konvertiert sind, nach Saudi-Arabien gegangen sind, dort studiert haben, dort in dem Fall den Wahhabismus, in dem Fall das ist eine Auslegung des Salafismus, weil der Wahhabismus Salafismus mit dem Schwur auf das saudische Königshaus ist. Und
ich muss dich ganz kurz mal unterbrechen. Blickst du durch?
Es ist schon nicht einfach. Also, es ist wirklich nicht einfach, aber es ist tatsächlich auch nur der sunnitische Teil, den ich jetzt hier beschreibe. Es gibt ja noch den schiitischen Teil, dann gibt es noch andere Strömungen im Islam. Aber und deswegen war es eben auch wichtig, bei dieser Masse an Informationen eine gewisse Leichtigkeit auch mit reinzubringen. Und es ist tatsächlich auch ein Einstieg. Also man hat, wenn man das Buch gelesen hat, eigentlich eine gute Grundlage, um sich dann tatsächlich zu bestimmten Themen dann noch vertiefender damit auseinanderzusetzen. Aber man muss eben tatsächlich einfach auch mal einen Anfang machen. Und dadurch, dass ich das sehr vielfältig gestaltet habe, kriegt man da einen sehr guten Überblick. Es ist nicht einfach, das stimmt. Also ich bin manchmal ein bisschen verzweifelt bei der Recherche und was nehme ich ins Buch, was nicht. Also Gott sei Dank war es dann doch schon so ein bisschen auf Emanzipation der Frau fokussiert. Aber es sind unheimlich viele Denker auch gar nicht mehr im Buch irgendwie vorgekommen. Oder eben Verbände, also ich habe ja eher so zwei Verbände mehr oder weniger so in den Fokus genommen, weil die jetzt eben am präsentesten sind und natürlich auch momentan auch den größten Einfluss in der Debatte haben. Und da muss man natürlich dann auch mal nachhaken. Und deswegen sind eigentlich eher die Verbände ein Problem, weniger die Imame, weil man, ja, also wie gesagt, das hängt immer davon ab, wer von wo kommt, welche Haltung jemand vertritt. Und ich habe selbst, der Cousin meines Vaters ist Imam in Brüssel und das ist ein sehr offener Mann, der durchaus sehr traditionell auch ist, aber jetzt eben nicht Frauen per se irgendwie unterdrückt oder sagt, ne, wenn ihr eure Töchter so und so erzieht, dann seid ihr keine Muslime mehr. Also das ist ja das Interessante, dass wir mittlerweile eine Strömung haben, die sehr schnell dazu neigt, in Deutschland anderen die Religiosität abzusprechen und diese moralisierende Haltung sich auch bei der Jugend breit macht.
Jetzt, wie angekündigt, hören wir Hindi Sarah. Spreche ich es halbwegs richtig aus? Hast du mir auch extra noch gesagt, dass es umgekehrt ist? Schön, dass ich so völlig
missachte. Wie ist der Nachname?
Oh ja, mir egal. Ja. Nein, Sarah Hindi, so Set Me Free, aber der Song, also auf Englisch. Magst du was erzählen?
Ja, das ist eine marokkanische Sängerin, genau. Nein, also mir war es ganz wichtig, ein paar Lieder mitzubringen, die vielleicht auch so ein bisschen meinen Background mit darstellen. Und es zeigt vor allem, also ich habe natürlich jetzt vor allem maghrebinische Musikerin, arabische Musikerin mitgebracht, die eben auch diesen Bezug auch nochmal mit diesem sozusagen den Westen mit dem Orient verbinden und eben daraus eben was ganz Neues gestalten. Und das finde ich ist vor allem für Menschen, die hier in Deutschland aufwachsen, mit anderen Wurzeln unheimlich inspirierend zu sehen, dass wir eigentlich ein ganz großes Potpourri an Möglichkeiten haben und wir uns manchmal viel zu sehr selbst einschränken. Und dann entgehen eben so schöne Kompositionen vielleicht, wenn man Musikerin ist oder Musiker.
Schwarzdown Crack, Getaway. Und Zineb El-Masra ist zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick mit relativ frischem Buch unterwegs. Wie sind eigentlich die Reaktionen so? Also ich meine, spürst du eine große Unterstützung bei Frauen? Welche Unterstützung spürst du bei Männern?
Also es ist ganz interessant, was mich nicht ganz wundert, aber es ist ganz interessant, es gibt eigentlich zwei Seiten, die mich anfeinden. Das sind sozusagen diese Pegida-AfD-Front, weil die kommen bei mir zum Teil eben im Buch auch nicht so gut weg. Und dann eben die sehr dann gibt es auf der anderen Seite eben diejenigen, die sehr stark verbandstreu, verbandssozialisiert sind, die eben sozusagen schon sehr stark eben eigentlich sozusagen differenzierte Auseinandersetzungen mit der Religion eigentlich behindern, weil sie natürlich dann auch zugeben müssten, dass sie vielleicht irgendwie sehr verquere Weltsicht haben. Interessant ist es, ich habe sehr viele männliche muslimische Gäste bei meinen Lesungen, die immer sehr dankbar sind, dass es dieses Buch gibt, dass ich diese Position sozusagen verbreite und publik mache, weil ich da sehr stark auch aus ihrer, sozusagen so ein bisschen von ihrer Seele berichte. Also das, was sie eigentlich auch leben und so, wie sie den Islam auch von ihrer Familie vermittelt haben, bekommen haben, aber selbst auch leben, dass sie eben da auch endlich das Gefühl haben, ja, so sehe ich das auch und endlich sagt das das auch mal so jemand. Und dann gibt es eben aber auch sehr viele Frauen teilweise, die selbst Kopftuch tragen, also sichtbare Musliminnen sind, die zu meinen Lesungen kommen und teilweise sehr positiv überrascht sind, dass sie bei mir dann vielleicht eher erwartet haben, dass ich eher so eine Anführungsstrichen so eine Muslim-Basherin bin, also jemand, der oder die quasi irgendwie mit ihrer eigenen Religion abrechnet, weil ich irgendwie ganz viele traumatische Erfahrungen gemacht habe. Also weil wir eben sehr, sehr stark diese Geschichten eben haben. Also wir haben jene, die sozusagen ohne Verstand sozusagen die Religion verteidigen, aus welchen Gründen auch immer, durchaus dann eben auch an sehr, sehr verqueren bis reaktionären Positionen festhalten. Und dann haben wir jene, die eigentlich mit der Religion komplett abgeschlossen haben und dann das nicht für sich irgendwie ganz ruhig verarbeiten, sondern dann wirklich irgendwie sozusagen, ja, jeden Frust dann erstmal runterschreiben müssen und das ist dann sehr undifferenziert und ich komme da sozusagen in der Mitte und sage, Moment, gibt Gutes und Schlechtes und trotzdem müssen wir schauen, wie wir das hier irgendwie gemeinsam lösen und wie wir das auflösen können, Emanzipation vor allem für Frauen möglich zu machen, aber durchaus eben auch für Männer, weil auch Jungs sehr oft unter diesen Geschlechterrollen leiden, vor allem wenn sie beispielsweise homosexuell sind, das nicht in der Familie akzeptiert wird, in der eigenen Community, da sehr viel Selbsthass, Unsicherheit mit reinspielt und es keinen Raum gibt, wo das eigentlich diskutiert werden kann. Und da quasi, wenn man da Fragen stellt, nicht unbedingt sofort mit Gewalt man konfrontiert wird, aber sehr stark eben die Türen zugehen und einfach auch gar nicht mehr das auch theologisch auseinander klamüdert wird, um zu schauen, wie ist das denn jetzt begründet und warum werde ich dann sozusagen mit dieser Begründung eigentlich ausgegrenzt, wenn es darum geht, eigentlich spirituell einen Zugang zu Gott zu finden, dann ist es ja im Grunde genommen gar nicht wichtig, welche sexuelle Orientierung man hat. Und viele Frauen, die einfach dankbar sind, dass da jemand ist, der sozusagen diesen Weg, den sie schon seit Jahren leben, eben einfach auch nochmal publik macht. Also weil wir eben sonst immer nur diese zwei Seiten haben. Und das ist natürlich schön, wenn man dann eben so eine Rückmeldung dann auch bekommt.
Ist das alles eine Frage der Bildung?
Nein, leider nicht. Es ist aber schon wichtig, dass solche Themen in Schulen angesprochen werden, dass es viele Publikationen zu dem Thema gibt. Weil das Interessante ist, wenn wir uns zum Beispiel auch die Geschichte des politischen Islam anschauen, des Islamismus, dann war es tatsächlich immer die Mittelschicht, also die gebildete Mittelschicht, die sich, die eigentlich diese Konzepte überhaupt erst erarbeitet haben. Es waren nicht die armen Bauern, die sind vielleicht dann eher mitgelaufen, weil das muss man natürlich diesen Islamisten dann ja auch überlassen. Sie sind sehr umtriebig, sehr fleißig, was auch die Versorgung von armen Menschen betrifft. Sie sorgen für die Gesundheitsversorgung, sie ermöglichen Bildung, also einfache Schulen, dass man da was anbietet und bietet eben auch religiöse Bildung. Da, wo eben der Staat ganz oft versagt, in vielen Ländern wie Ägypten oder Algerien oder und anderen vielen Ländern. Und das ist quasi dann immer so ein Türöffner und mobilisiert natürlich auch dann Menschen. Und deswegen ist also es ist ein Schlüssel auf jeden Fall, Bildung. Aber die Frage ist natürlich auch immer, welche Tür öffne ich damit? Also gehe ich sozusagen in diese Radikale, weil ich dann sehe, dass das ist eine Möglichkeit, um mich zu profilieren, um vielleicht auch Karriere zu machen. Also das wird ja auch oftmals unterschätzt, dass da auch sehr viele persönliche Aspekte mit reinspielen, eigener Geltungsdrang, gar nicht Spiritualität. Oder eben, dass Menschen sagen, okay, das eine gibt mir eben Kraft, diese Religion macht es möglich, dass ich mich als Mensch, als Persönlichkeit weiterentwickle. Das bedeutet aber nicht, dass ich andere eben zur Religion, also dass ich missioniere, dass ich andere die Religion abseite, dass ich moralisch agiere. Und das ist aber eben etwas, was sehr stark mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat und bedingt was mit der Bildung. Navid Kamani hat ja vor einiger Zeit ja auch gesprochen, dass eigentlich, was er sehr stark vermisst, ist eigentlich die Religiosität oder die Religion, die seine Großmutter gelebt hat. Also die ist mit sehr viel Herzlichkeit, mit sehr viel Demut und Offenheit. Und wir haben eigentlich eher junge Menschen, die durchaus sehr akademisch sind, Uni-Abschluss haben, im Gegensatz vielleicht zu ihren Eltern, aber dann doch eher sich sozusagen in dieser politisierten Islam-Fassung wohlfühlen und dort eben sehr aktiv werden.
Das ist für dich auch ein großes Thema. Du bist ja sozusagen ein Kind der digitalen Medien, sag ich mal irgendwie. Also dieses ganze Facebook, Instagram, Twitter, was auch immer. Das ist alles auch Teil deiner Lebenswelt und du gehst teilweise auch auf den einen oder anderen Hip-Hopper ein und solche Geschichten. Hast du denn da wirklich den Eindruck, dass es da so eine junge Generation gibt, die, oder anders gefragt, die gibt es, die sich dann eher zu extremistischen Auslegungen auch vielleicht mal hinreißen lässt? Hast du rausfinden können, warum?
Also was sehr stark momentan die dritte Generation sehr stark umtreibt, ist sozusagen Identitätsfindung. Wer bin ich eigentlich? Wo gehöre ich hin? Das hat eigentlich jeder irgendwie spätestens, wenn er oder sie in die Pubertät kommt. Da müssen wir alle durch. Dann hängt es natürlich immer sehr stark auch davon ab, in was für einem familiären Umfeld man sich bewegt, was für Freunde man hat, in welchem sozialen Umfeld, also auch sozusagen, wo wohne ich, was ist vielleicht irgendwie auch, was für andere Erwachsene habe ich in meinem Umfeld, wie ist es möglich, Diskussionen auch zu führen? Ne? Also werden Diskussionen abgeblockt und so weiter? Und wie viele vielfältigen Meinungen habe ich eigentlich um mich herum? Also wenn ich natürlich immer dasselbe höre von allen Seiten, dann gibt es jetzt, also außer man hat wirklich so eine Neugier, so einen Drang, immer weiter zu forschen und sich eben mit Antworten auch nicht zufrieden zu geben. Das ist jetzt aber nicht die Masse, das muss man natürlich jetzt
einfach... Nee, die Massen suchen ja leichte Antworten, genau. Egal welche Religionszugehörigkeit oder so. Aber das... sehen wir ja an allen Ecken.
Genau. Und vor allem, umso komplizierter die Welt wird, umso mehr. Und das haben wir jetzt momentan auch. Und da bieten natürlich vor allem so ideologisch festgefahrene Gruppierungen, und das ist jetzt tatsächlich nicht nur der Islamismus, wir haben es ja eben auch sehr stark jetzt beispielsweise in so Parteien wie jetzt die AfD, vorher hatten wir irgendwie die Republikaner, NPD und wie sie alle heißen, wo sich dann eben genau diese einseitige Denkweise dann manifestiert und wo Menschen sich dann wohl wohlfühlen, sich bestätigt fühlen, sich als auserwählt fühlen, jetzt was bewegen können. Da ist sehr viel Euphorie, spielt da eine Rolle. Und aber das hat sehr viel was mit der Persönlichkeit zu tun. Und bei der dritten Generation, das ist tatsächlich der Unterschied zu der ersten, die sind eben, als sie hergekommen sind, in ihren Herkunftsländern sozialisiert. Die wissen, wo sie herkommen. Die fühlen sich eher mit dem Herkunftsland verbunden, weil sie da eben den Großteil ihres Lebens verbracht haben. Die zweite kennt beide Seiten noch sehr gut. Also sie kennt dieses neue Deutschland, wo sie jetzt quasi leben, aufwachsen und dann eben noch dieses Herkunftsland ihrer Eltern, weil sie da jedes Jahr irgendwie den Urlaub verbracht haben, wenn das nicht gerade eine Kriegsregion ist wie Afghanistan oder was auch immer. So. Und dann haben wir die dritte Generation, die jetzt vielleicht sogar in bi-religiösen, bikulturellen Kontexten aufwächst, also wo die Eltern vielleicht selber nicht beide türkischstämmig sind, also deutsch-türkisch, deutsch-marokkanisch, marokkanisch-iranisch, also ein ganzes Potpourri. So. Und wenn da irgendwie schon alles nicht so ganz ausdifferenziert, wo noch nicht klar ist, was sind wir eigentlich, was wollen wir vermitteln, dann kann es sein, dass sehr viele Menschen dieser Generation eben auf Identitätssuche sind, weil auf der anderen Seite aufgrund ihrer Herkunft, weil sie einen dunkleren Ton haben, weil sie einen kompliziert auszusprechenden Namen haben, weil sie muslimisch sind und eben da, was ich ja vorhin gesagt habe, gewisse Vorurteile ja auch durchaus noch vorherrschen gegenüber Muslimen, dass sie sich dadurch auch diskriminiert fühlen. Andererseits gibt es sehr viele Menschen, die diskriminiert worden sind und eben nicht sozusagen abdriften. Und da kommen wir wieder eben auf dieses persönliche Umfeld, auf die Familie zurück. Wie viel Halt gibt mir meine Familie? Wie viel Liebe bekomme ich? Gibt es Möglichkeit der freien Diskussion, sich fallen zu lassen? Kann ich mich meinen Eltern öffnen, meinen Geschwistern oder eben meinen besten Freunden? Und da ist es, glaube ich, viel, viel wichtiger, eben auf diese persönlichen Aspekte zu schauen und weniger jetzt unbedingt auf die Religion, weil die Religion wurde über die Jahrhunderte immer unterschiedlich ausgelegt. Die Gelehrten haben sozusagen ihre Interpretation immer mit einem Satz beendet, nämlich mit Allahu alam, also Gott weiß es besser. So, wir können nur versuchen zu verstehen, logisch unseren Verstand anzuwenden, wobei das irgendwann dann auch irgendwie aufgegeben worden ist, was ja auch eine gewisse Stagnation eben dann in dieser Theologie dann auch hervorgebracht hat. Aber es zeigt eben sehr stark, dass sozusagen man kann die Religion des Islam sehr negativ auslegen und Menschen damit das Leben zur Hölle machen, aber man kann eben auch Menschen damit sehr viel Gutes tun. So. Und das ist im Christentum nicht anders gewesen, als eben jetzt in dem Fall mit dem Islam. Das sehen wir jetzt, wenn wir die Geschichte uns nochmal genau anschauen, Kreuzzügler und so weiter.
Hast du jemals darüber nachgedacht, selber Hip-Hop zu machen? Weil du musst selten Luft holen, wenn du denkst.
Das geht alles über die Nase. Okay. Nee, ich glaube, das kann ich auch gar nicht. Aber ich habe eine Freundin, die kann das sehr gut. Und wir haben mal so ein bisschen spaßeshalber auch mal so gehip-hoppt. Wobei sie mehr, ich habe nur eigentlich zugehört und irgendwie auf der Tischplatte so mitgetrommelt.
Und wichtige Handbewegung gemacht.
Genau, ja, das kann ich.
Thema Musik hätte ich gleich, aber dann doch auch nochmal gerne. Aber erstmal hören wir Jasmin Levy, Libertad.
Mhm, richtig.
Heißt die Dame.
Genau, das heißt eigentlich Mutter. was ich sehr schön finde. Das ist auch eine marokkanische Sängerin aus Casablanca und auch sie versucht sozusagen so arabische Elemente, maghrebinische Elemente eben sozusagen in diese klassisch westlichen Musikstile wie Jazz und so weiter zu verbinden und leugnet auf der einen Seite eben nicht ihre Wurzeln, die in Marokko ja sehr reich sind. Davor hatten wir ja Yasmin Levy gehört, die ist spanischstämmig, sephardisch, also es sind die Juden, die in Spanisch-Andalusien sozusagen gelebt haben. Und die sephardische Kultur ist eben auch sehr stark in Marokko ausgeprägt. Das heißt, jede Marokkanerin, die sich quasi diesem reichen Erbe aussetzt, wird auch ihr jüdisches Erbe nicht leugnen können. Und das finde ich einfach unheimlich spannend. Und ich finde, davon müsste man noch viel mehr sichtbar machen.
Thema Musik, da habe ich ja gerade schon angekündigt, würde ich gerne mit dir drüber reden, weil es ist ja immer schwierig, irgendwie der muslimische Kulturkreis, den gibt's ja so nicht, genauso wenig wie bei anderen Menschengruppen, die auf der ganzen Welt verteilt sind, aber was mir schon auffällt, also wenn ich hier so durch Berlin fahre mit dem Auto irgendwie, so neben mir sitzt selten jemand, den ich für türkisch oder arabisch halte, irgendwie bei dem nicht brüllend laut Musik läuft. Und meine Frage wäre, was ich mich immer gefragt habe und aber niemand konnte mir das so richtig beantworten, ist Popmusik oder überhaupt Populärmusik, die man so hört, ist die politisch manchmal auch oder religiös im Sinne von, gibt es da Menschen, die sich zum Beispiel für eher aufklärerische Richtungen stark machen, auch in ihren Texten und andere wieder, die da konservativer sind?
Also es gibt, fangen wir von hinten an, es gibt religiöse Musik, das ist ganz interessant, also der IS beispielsweise instrumentalisiert ja diese Nashids, also diese religiösen Gesänge, wo sozusagen a cappella gesungen wird, ja, weil angeblich nach salafistischer Auslegung ja Musik haram, also verboten ist, nicht erlaubt und ist ja ganz böse ist und Menschen ja auf ganz schlimme Gedanken bringt. Es gibt auch viele junge Menschen, die mittlerweile, was immer ganz interessant ist, wenn es sozusagen in der Popmusik nicht so funktioniert, dann wenden sie sich gerne mal dieser Gruppierung zu und fangen dann eher an, so Musik zu machen, die durchaus auch so ein bisschen hipper ist, also so auch instrumental. Und dann besingen sie dann eben den Propheten und was auch immer. Das haben wir ja im Vergleich ja im Grunde genommen auch so bei evangelikalen Gruppen, die dann ja auch Jesus bis zur Unendlichkeit in Form von Rockmusik, Rap und was auch immer besingen. Und das ist eben auch das Pendant dazu. Und damit erreichen viele natürlich auch junge Menschen eben der zweiten, dritten und vierten Generation durchaus auch, weil sie plötzlich eben diese Verquickung von Popmusik, also das, was ja eigentlich nicht so erlaubt ist, aber man kann sich dem irgendwie auch nicht entziehen, weil es ja doch irgendwie ganz cool ist. Und dann auf der anderen Seite diese religiösen Texte und damit wird wahrscheinlich das ein oder andere schlechte Gewissen auch ein bisschen kompensiert. So, also ein bisschen Selbstbetrug spielt da auch, glaube ich, eine große Rolle.
Ich höre zwar Popmusik, aber...
Genau, aber es sind religiöse Texte, also muss ich da jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Und dann gibt es aber eine sehr große Popmusik, also vom Maghreb über die klassischen arabischen Länder, über Syrien, Libanon und so weiter, Irak. Da gibt es auch eine sehr alte Kultur. Das ist eine Mischung aus Volksmusik, aber eben auch sehr viel Popmusik. Und da ist es ganz interessant, dass es da eigentlich die sehr, sehr aktiv sind, die sehr präsent sind, die singen natürlich schon über die klassischen Lieder, die wir auch aus der amerikanischen Popmusik, es geht um Liebe, Liebesschmerz und so weiter. Und es gibt schon auch durchaus Interpreten, die auch ein bisschen politisch sind. Aber wenn man in dem Moment sozusagen auch so ein bisschen die eigene Regierung ins Visier nimmt, dann wird es auch ein bisschen schwierig, weil diese Länder nur alles andere als demokratisch sind. Jetzt, wenn wir jetzt an Ägypten denken oder an andere Länder, wo sich meistens alle einig sind, ist irgendwie die Solidarität mit Palästina. Also gibt es unheimlich viele Lieder zu Palästina. Das ist dann sozusagen, da sind sich alle einig, da guckt auch kein Staat irgendwie drauf. Also das ist ganz interessant, dass eher so ein bisschen lieber Liebeschmalz und meinetwegen auch so ein bisschen erotische Andeutungen eher erlaubt sind als eben so religiöse Geschichten, wenn das eben nicht dieses Besingen vom Propheten oder und so weiter ist, dass das dann eher... geduldet wird oder eben auch gefördert wird, weil es sozusagen dann die Leute davon ablenkt, eben nicht jetzt so sehr auf die regionale Politik und Politiker zu schauen.
Gleich geht's weiter hier bei Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, Zineb El Masrat.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr, am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr danach im Internet zu hören. Ich habe keine Ahnung, ich glaube so um die 160 Mal habe ich das jetzt schon gesagt. Naja, ich sage es ja immer zweimal pro Sendung, also 320 Mal. Vielleicht sollte ich das mal aufnehmen und dann immer abspielen. Aber so anstrengend ist es ja jetzt auch nicht. Zineb El-Masra ist zu Gast im Studio. Mein Name ist Johnny Häusler.
Zineb El-Masra kommt aus einer traditionell muslimischen Familie. Ihre Eltern stammen aus Marokko. Sie selbst wurde in Hannover geboren und wuchs mit dem Islam auf. Irgendwann entschied sie sich gegen das Tragen eines Kopftuchs. Für ihre Familie war das total in Ordnung. Heute arbeitet Zineb El-Masra als Journalistin und Autorin. Sie gründete die multikulturelle Frauenzeitschrift Gazelle, nahm mehrmals an der Deutschen Islamkonferenz teil und schrieb bis jetzt 2 Bücher. Ihr neuester Wälzer heißt Emanzipation im Islam, eine Abrechnung mit ihren Feinden. Es ist ein mutiges Buch, eine Streitschrift. Heute bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, Zineb El-Masra.
Das sind so nette Mischungen aus so modernen Pop-Sounds und aber natürlich Melodien.
Und das ist zum Beispiel ein marokkanisches Volkslied, was sie eigentlich jetzt so ein bisschen in poppiger, mit leicht indischen Einflüssen mixt.
Hasna. Eigentlich, und so ein ganz kleines bisschen hat das ja auch angefangen in den letzten Jahren, dass sich das auch musikalisch vermischt. Also wenn ich so an Ansätze bei Seed und Peter Fox denke und so, die das... Und es fühlt sich dann auch zum allerersten Mal ganz natürlich an, so, und ganz normal und so. Das ist schon eigentlich toll. Überhaupt ist Zeit, glaube ich, ein wichtiger Faktor, oder?
Aber man muss was machen, ne? Man muss auch eben Möglichkeiten bieten, das auch publik zu machen, dass man den Raum bietet, damit eben nicht diese Frustration aufkommt, die dann, ja, dazu führt, dass vielleicht andere dann aufgeben.
Es gibt einen Satz in deinem Buch, der heißt, es gibt eine Selbstbestimmung mit Kopftuch. Mhm. Und, wenn du sagst, man muss auch was machen, man muss sich trotzdem die Frage stellen, auch nach dem Gespräch, was wir bis jetzt hatten, irgendwie. Es ist, und wenn du selber ein bisschen lachen musst, wenn ich dich frage, blickst du denn noch durch? Also es ist ja schon durchaus ein Streit. Ich will gar nicht das blöde Wort Kampf benutzen, aber es geht ja schon um eine Deutungshoheit.
Ja, ja, natürlich.
Und nun kann ich mich mit dem, was du schreibst, wahnsinnig identifizieren, weil es in meinen Augen für mein Lebensverständnis, Weltverständnis, Gesellschaftsverständnis irgendwie aufgeklärt, vernünftig und so weiter klingt. Jetzt gibt es aber ja bestimmt auch Leute, die sagen, um Gottes Willen, was erzählt denn die Frau? Das ist ja alles die total falsche Auslegung, das stimmt ja alles gar nicht. Zwei Fragen. A, wo kommt deine Art der Auslegung her? Die hat ja viel mit deinen Eltern zu tun und mit dem, wie du aufgewachsen bist. Und B, was entgegnest du Leuten, die sagen, das ist falsch, meine Haltung ist richtig.
Also das ist falsch, das kommt auch in diesem Fall wieder von genau diesen zwei Seiten, nämlich diesen sehr stark sozialisierten Verbandsmuslimen und eben jenen, die eben der Pegida anhängen oder der AfD, weil sie eben eigentlich nur diesen salafistischen politischen Islam eben in den Fokus nehmen und sagen, das ist eigentlich das, was der Islam propagiert, das ist der Kern, das ist das Herzstück und alles andere ist wischiwaschi oder setzt sich sowieso nicht durch. Das stimmt aber so nicht, weil eben diese Liberalen, wenn man sie jetzt liberal bezeichnet, aber ich würde eher sagen, die Offenheit, also ich bin selbst zum Beispiel in einem durchaus konservativen, traditionellen Haushalt aufgewachsen, also meine Mutter trägt auch Kopftuch, sie trägt es aber aus traditionellen Gründen, also wenn man sie fragt, dann sagt sie, sie trägt es aus traditionellen Gründen, weil sie so aufgewachsen ist. Also ich führe ja auch ein bisschen in meinem Buch aus, wie das eigentlich dazu kam. Oder ich habe mich dann ja irgendwann auch gefragt, so, wenn das diese Frauen alle tragen und ich gehöre ja auch dieser Religionsgemeinschaft an, was bedeutet das dann für mich? Mhm. Und als ich dann mal die Quellen studiert habe und auch mit meinem Vater, der selbst beispielsweise, also er kommt aus einer Familie, die beschäftigen sich alle mit der Scharia, also diesem sozusagen Gesetzeswerk, wovor alle hier in Deutschland irgendwie Angst haben. Die waren Richter, islamische Richter, Rechtsgelehrte und das über 7 Generationen. Mein Vater kann das den Koran auch auswendig. Das heißt, ihm ist sehr wohl bewusst, von wo was steht. Und da war das nie Thema, dass das irgendwann für mich sozusagen auf der Liste steht. Aber trotzdem habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass die Koranverse, auf die sich sozusagen diese Schleier und Kopftuch Herrschaften und Damen sozusagen beziehen oder drauf pochen, dass das nicht so eindeutig ist. Da gibt es ganz andere Verse, die ganz andere Dinge beinhalten, wie zum Beispiel das Schlagen der Frauen. Das ist schon sehr eindeutig, da kann man nicht viel hinein interpretieren. Die Frage ist nur, was bedeutet das für uns heute und wie fair und gerecht ist das? Und wenn das dann eben nicht mehr möglich ist, und das meine ich eben, man kann durchaus traditionell sein und durchaus auch in einem konservativen Haushalt aufwachsen, das sind ja erstmal Werte, die man mitbekommt. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, eine gewisse Strenge auch vielleicht in seinem Leben auch sehr früh zu erfahren, weil ich finde, dass macht einen auch ein bisschen, gibt einem auch ein bisschen Orientierung, weil das Interessante ist, viele Menschen, die heute sich eben dem Salafismus beispielsweise zuwenden oder teilweise wirklich auch, wenn alle Stricke reißen, dann wirklich nach Syrien gehen, das sind ja oftmals Menschen, die eben gar keine Grenzen hatten, gar keine, also die sind in Familien aufgewachsen, wo eben sehr viel ja Chaos auch irgendwie vorgeherrscht hat, wo die Familienverhältnisse nicht so, so zwischen den Eltern nicht so klar waren, wo vielleicht auch manchmal keine Grenzen gesetzt worden sind. Aber die Frage ist ja, wird in diesem Umfeld dann ein anderer Weg, ein eigener Weg zugelassen? Und das gab es in meiner Familie immer. Also da hat sich nie jemand eingemischt, nie kam jemand moralisierend um die Ecke, weder von meinen Eltern noch von irgendwelchen Verwandten. Und das rechne ich meiner Familie sehr hoch an. Und es zeigt vor allem, wenn man sich sozusagen mit der eigenen Religion auskennt, diese Quellen kennt, dann ist das auch kein Widerspruch. Also ich meine, noch näher sozusagen an den theologischen Texten kann ich ja jetzt gar nicht sein. Also ich habe ja einen Vater, ich habe viele Onkels und Cousins. Also alle meine Cousins väterlicherseits haben einen theologischen Background. Die haben alle auch noch zusätzlich Jura studiert oder im Bauingenieurswesen oder keine Ahnung und sind eher in diesem Bereich tätig, aber haben eben dieses Fundament, weil es einfach über die Generation einfach immer Teil dieser Familie Geschichte war. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Deswegen ist konservativ jetzt nicht unbedingt schlecht. Und zu der Aussage, es gibt eine Selbstbestimmung mit Kopftuch, ja, die gibt es. In dem Moment, wo eine Frau sagt, ich möchte das jetzt tragen und dabei irgendwie trotzdem ihr Leben frei lebt. Und das ist jetzt interessant. Ist es dann möglich oder ist es nicht möglich, wenn sie sich dann einschränken lässt, weil es sich nicht geziemt, dass eine Frau einen kurzen Rock anzieht, dass sie eng anliegende Hosen trägt, dass sie sich schminkt, dass sie raucht, dass sie vielleicht eine voreheliche Partnerschaft hat. Gut, darüber kann man streiten. Nach theologisch-traditioneller Auslegung ist das natürlich nicht möglich, weil Sex gibt es nur sozusagen in der Ehe. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel einen Freund hat und mit dem jetzt nicht sexuell verkehrt, dann könnte man das jetzt irgendwie auch neu auslegen und so weiter. Also dann gibt es diese Selbstbestimmung. Und vor allem ist immer ganz wichtig die Frage, kann eine Frau dieses Tuch jederzeit ablegen? Und da trennt sich in der Tat die Spreu von Weizen. Und da sind wir tatsächlich in ganz vielen muslimischen Communities noch gar nicht so weit, dass es eben diese wirklich freie Entscheidung in der Form gibt. Aber es gibt da draußen, wir haben 4 Millionen Muslime in Deutschland und da gibt es Frauen, die da sehr selbstbestimmt damit auch umgehen, die sehr offen sind, auch andersgläubigen, atheistischen Menschen, die ihre Kinder wirklich mit viel Liebe und Offenheit erziehen. Und es gibt ganz, ganz viele, die sind vielleicht sogar ein bisschen in der Mehrheit, die eher unreflektiert sich mit Traditionen auseinandersetzen, die einfach leben mit viel Angst, weil sie auch mit Angst erzogen worden sind, dass sie da eben eher sagen, nee, also ich trage das jetzt und dann muss ich diesen Forderungskatalog auch erfüllen. Und das ist ein Problem und darüber muss man diskutieren, weil das ist tatsächlich keine Selbstbestimmung. Aber es gibt diese Frauen, die sagen, ich trage dieses Kopftuch, aber ich mache auch, was ich will.
Ein sehr spannender Aspekt in deinem Buch ist auch einer, über den ich mir auch schon oft Gedanken gemacht habe, aber auch keine Ahnung davon hatte und da wird wenig drüber geredet, nämlich der Islam bzw. die Lehre des Islam und Geld. Also diese ganzen Zusammenhänge, weil am Ende, es geht ja doch ganz oft immer wieder um die Frage, wer hat die Macht und wer hat das Geld? So, und da fand ich in deinem Buch wahnsinnig spannend irgendwie den Bereich. Du hast dann auch geschrieben, dass es gibt zum Beispiel so Halal-Gütesiegel. Mhm. Ne? Damit man weiß, ja, da ist irgendwie ein Siegel drauf. Gibt es, glaube ich, 7 verschiedene oder so in Deutschland. Kein Mensch hat eine Ahnung, auf welcher Basis. Die sind quasi selbsternannt. Und da sind auch noch so ganze Systeme stecken dahinter, wo es um wahnsinnig viel Geld geht. Du hast auch eine Summe genannt, wie viel so ein paar Milliarden Umsatz, die da im Jahr erwirtschaftet werden. Warum gibt es darüber mehr zu lesen? Gibt es da Leute, die sich dieser ganzen ökonomischen Fragen mal angenommen haben oder habe ich das nur übersehen?
Also es gibt schon so ein paar Studien, die sich damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel jetzt die Konrad-Adenauer-Stiftung jetzt vor kurzem hat was veröffentlicht zum Thema Scharia-Banking. Also es gibt ja mittlerweile auch in Berlin eine Bank, die sich darauf spezialisiert hat, sozusagen islamkonformes Banking anzubieten, wo jetzt kein Zins eine Rolle spielt. Wenn man sich das Konzept dann aber ein bisschen genauer ansieht, dann heißt das eine Zins und das andere ist dann irgendwie Aufschlag. So, aber im Grunde genommen zahlt man trotzdem drauf. So.
Würde sich ja sonst auch nicht lohnen, eine Bank zu öffnen.
So ist es. So, und da muss man natürlich, und da kommen wir wieder eben so, was ist irgendwie up to date, was war vielleicht damals Sinn und Zweck, was ist aber heute, haben sich Dinge ja auch weiterentwickelt. In dem Fall merken wir halt eben am Ende, Muslime sind auch Menschen und sie sind dem Mammon auch nicht ganz abgeneigt. Und außer dass viele Leute nach Macht streben, geht es auch um Geld. Es geht darum, Status Güter eben auch zu erwerben. Und da muss man natürlich immer schauen, welche Märkte kann man da noch beackern. Und ich finde, das ist ein Problem, wenn Religion kommerzialisiert wird. Man kann über viele Dinge streiten, auch über Modezwänge und Modetrends, die teilweise wirklich absurd sind, die auch junge Mädchen vor allem teilweise wirklich auch in die Bredouille bringen, weil sie wirklich wahnsinnig werden, was ihre Figur angeht, oder in der Schule vielleicht gemobbt werden, weil sie bestimmte Markenkleider nicht tragen oder was weiß ich, irgendwie eine Nase haben, die jetzt irgendwie nicht der Modenorm entspricht. Aber wenn Religion instrumentalisiert wird, dann ist das sehr, sehr schwierig, weil Religion natürlich immer diesen göttlichen Aspekt beinhaltet, eben dieses Unantastbare eben auch. Und vor allem Glaubensgemeinschaften pochen natürlich sehr stark darauf, dass das eben unantastbar ist. Und ich mache hier ganz viele Beispiele. Unter anderem gibt es ja auch Investments, wo dann eben islamkonforme Investments getätigt werden, wo dann ein Herr, den ich da zitiere, dann sagt, lieber macht man ein Geschäft mit einem Muslim als mit einem Nicht-Muslim, weil er ja nur Muslim ist und dementsprechend vertrauenswürdiger. Und das ist natürlich der blanke Hohn, weil diese Leute natürlich genauso skrupellos sind wie viele andere Geschäftspartner oder Geschäftsmenschen da draußen auch. In dem Fall sind viele Menschen um ihr Erspartes gekommen, viele Menschen, die hier als Gastarbeiter hergekommen sind, wirklich sehr hart gearbeitet haben in den Zechen, in Gießereien. Also das ist wirklich kein Zuckerschlecken gewesen. Und dieses Geld guten Gewissens, mit viel Naivität diesen Leuten überlassen haben, und die sind mit diesem Geld abgehauen. Und viele Menschen haben sich das Leben genommen. So, und ich finde, das ist unheimlich wichtig, das zu thematisieren, das ist deutlich zu machen, dass wenn man solche Leute, die Religion instrumentalisieren, in Schutz nimmt und da nicht kritisch nachfragt als Muslime, da erwarte ich eben auch diese Selbstkritik von Muslimen. Es ist natürlich berechtigt zu sagen, Nicht-Muslime dürfen sich und sollten sich nicht in jedes Detail von Muslimen einmischen. Aber es betrifft uns. Das heißt, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen und da auch keine falsche Scham haben, dass wir in Anführungsstrichen unsere Religion in Schmutz ziehen. Das haben unsere eigenen Leute schon getan. Da muss man gar nicht irgendwelche externen Leute mit einbinden. Und ich versuche ja mit diesem Buch eben auch Impulse zu geben, also auch für Journalisten nachzuschauen, ach, das könnte ein interessantes Thema, da möchte ich nochmal reingehen. Oder eben junge Menschen, die vielleicht wirklich auf der Suche sind, weil sie jetzt irgendwie ihre Ausbildung absolviert haben. Die sind jetzt vielleicht in so einem Alter, wo sie Geld investieren wollen, dass sie einfach schon nochmal nachdenken, Moment mal, was will mir dieser Immobilienfuzzi da eigentlich verkaufen, oder meinetwegen auch Versicherungsmakler, weil es gibt ja wirklich von Versicherung über Banking, aber eben auch gewisse Investitionen, eben alles Mögliche. Und dann gibt es aber noch einen anderen Aspekt, wie zum Beispiel Halal-Kosmetik, Halal-Mode, Halal-Schlag-mich-tot, Halal-Toilettensitze. Also es gibt wirklich teilweise absurdesten Dinge, wo man dann wirklich sagen muss, sorry, also in dem Moment verballhornen wir wirklich unsere eigene Religion, und das ist einfach etwas, das ist ein Geschäft. Da geht es ganz oft auch um Unmoral, und wer hier immer sehr oft die moralische Keule schwingt, sollte natürlich dann in diesem Zusammenhang natürlich auch mal einen Schritt zurückgehen und das bitte unterlassen, also so aus meiner Warte gesehen. Aber hier geht es wirklich einfach darum, nochmal nachzusehen und nochmal in sich zu gehen. Und wie gesagt, Externe, die jetzt einfach auf neue Themensuche sind, da auch nochmal zu schauen. Wer sind diese Organisationen, die diese Halal-Siegel vergeben? Nach welchen Kriterien werden diese vergeben? Und ist das tatsächlich eher einfach eine Marktlücke, die genutzt wird, und wo eben Religion im Sinne von Spiritualität eigentlich gar keine Rolle mehr spielt?
Gab es bei dir jemals einen Moment, wo du gesagt hast, boah, lass mich alle in Ruhe? Also, weil wenn du bei allem, was du so erzählst und was ja in deinem Buch noch
viel... Als ich das Buch geschrieben habe, ja, da habe ich manchmal gedacht, so, ich kann nicht mehr, das ist doch der Wahnsinn, wollt ihr mich veräppeln? Also vor allem also Auslegungen, die natürlich vor allem Frauen beinhalten oder Rollen, Erwartungen oder Gesetze, fast muss man das ja schon nennen. Und man sieht, es gibt viele Frauen, die das tatsächlich freiwillig annehmen. Da habe ich mich schon ganz oft gefragt, was ist denn bei denen kaputt gegangen oder was ist denn bei denen in der Erziehung, in der Sozialisation alles schief gegangen, dass sie das für sich annehmen? Also auch zum Beispiel es gibt immer diese Argumentation bei vielen Frauen ist einfach sehr viel einfach nicht durchdacht. Es ist einfach nachgeplappert, was irgendein Denker oder Autor mal formuliert hat. Beispielsweise, ich trage das Kopftuch, weil ich mich der westlichen Dekadenz und Modediktat entziehen möchte. Wo ich denke so, naja, das ist irgendwie auch irgendwie ein bisschen kurz gedacht, weil ich kann mich einem Modediktat jederzeit entziehen, ohne dass mir Konsequenzen folgen. Ich kann immer noch zur Arbeit gehen, ich kann immer noch auf die Straße gehen, ich kann immer noch mich in meiner familiären Freundeskreis bewegen. Macht das mal, wenn du irgendwie das Kopftuch trägst und irgendwann sagst, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das wird nämlich dann alles andere als gemütlich. Und das ist ein Diktat und ein ziemlich dogmatisches Diktat. Und da habe ich oft gedacht, ach Leute, denkt doch mal nach, ihr habt doch einen Verstand. Über 700 Mal wird im Koran gesagt, ne, hier, da oben ist was, bring das zum Einsatz. Und da habe ich oft gedacht, so, oh Gott, wann bin ich mit diesem Buch endlich fertig? Also da hatte ich wirklich so den Hals ziemlich voll.
Was ist denn deine ganz persönliche Motivation? Also weil bei allem, was du, also gerade diese Frage der Deutungshoheit, die ist ja eine, die wird sich nicht in 10 Jahren erledigt haben.
Genau, aber man muss anfangen, das jetzt mal in Frage zu stellen und nachzuhaken, warum halten bestimmte Akteure an diesen Auslegungen fest, warum wählen sie bestimmte Auslegungen, warum kommen sie genau zu diesen Auslegungen, obwohl eben diese Texte, ob das koranische Verse sind oder eben auch Prophetentraditionen, die sogenannten Hadithe, warum deuten sie sie in diese Richtung, die eben sehr oft Frauen feindlich sind, Frauen benachteiligend sind und eben nicht anders. So, weil es gäbe eben die Möglichkeit, es gab andere Gelehrten, andere Denker, die schon vor vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten schon ganz andere Zugänge hatten und die total ausblenden. Also was ich beispielsweise Verbänden ja auch vorwerfe, ist, dass sie sich eigentlich nur für die salafistische, islamistische Auslegung stark machen und die publik machen und diese Denker pushen und alle anderen, die zum Beispiel einen säkularen Zugang hatten, überhaupt nicht vermitteln, auch der Jugend nicht vermitteln. Also eher, was der Zentralrat der Muslime beispielsweise sehr lange gemacht hat. Er hat Menschen wie Pierre Vogel, Abu Nagi beispielsweise, der den Lies-Stand organisiert, wo viele junge Männer später nach Syrien gegangen sind. Das sind diejenigen, die sie gepusht haben, die sie eine Plattform gegeben haben. Und da muss man ja mal nachfragen, so Moment mal, wie kommt das? Und das hat mich teilweise wirklich wütend gemacht, auch so ein bisschen die Bequemlichkeit vieler Journalisten da nicht nachzuhaken, weil sie sich denken, ach, jetzt haben wir mit Ayman Masyar beispielsweise vom Zentralrat der Muslime einen Ansprechpartner, der spricht ganz ordentlich Deutsch, hat auch noch eine deutsche Mutter, ist irgendwie halb-halb und irgendwie ganz cool. Aachener Junge und das ist alles ganz witzig und nett und schön und sich da irgendwie ausruhen und gar nicht merken, was für eine Verantwortungslosigkeit man sich da eigentlich hingibt und auf der anderen Seite sich fragen, woher kommt denn da Radikalisierung? Woher kommt die Radikalisierung? Und das hat mich tatsächlich wütend gemacht und ich habe mir dann gedacht, okay, wenn es wieder kein anderer macht, dann setze ich mich da jetzt mal hin und mache das mal. Und mein Verlag hat mir die Möglichkeit eben gegeben, dieses Buch so zu machen, wie ich es für richtig halte. Und wenn ich so eine Chance habe, diese Möglichkeit, warum denn nicht? Und ich bin jemand, der komplett unabhängig ist. Ich kann mit meinen Eltern offen reden. Ich muss keine Angst haben. Und das ist, finde ich, ein Privileg, was man dann auch nutzen muss.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass jetzt ist ja nicht deine erste Publikation, sondern du bist ja schon ganz lange am Publizieren. Und zwar auch mit vielen anderen zusammen bei der Gazelle. Das macht ihr jetzt als Online-Projekt weiter. Oder du kannst ja erstmal ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Genau, also 2006 ist das Multikulturelle Frauenmagazin erschienen. Erstmals das erste und einzige Frauenmagazin, das multikulturell in der Autorenschaft, aber eben auch in der Thematik, in den Themen, die im Magazin stattfinden. Die Idee kam 2003. Und so als junge Frau oder Mädchen habe ich natürlich auch so diese ganzen klassischen Mädchenmagazine gelesen. Also angefangen, Bravo ist jetzt kein Mädchenmagazin, aber die habe ich natürlich auch irgendwie mal bei meiner Freundin immer gelesen. Dann Mädchen,
ja,
Girl und wie sie da alle heißen.
Ist klar.
Also ich glaube, wenn meine Eltern das gesehen hätten, die hätten sich, glaube ich, schon ein bisschen gewundert. Ich habe gesagt, ich komme aus einem traditionellen, meine Eltern, die haben mir sehr viel ermöglicht. Und aber ich glaube, wenn ich da so irgendwie so nackte Jungs irgendwie in meinem Heftchen gehabt hätte, die wären, glaube ich, schon ein bisschen irritiert gewesen. Genau, und dann ist mir eben sehr, sehr früh immer aufgefallen, dass eigentlich so die Lebensrealität von Mädchen und Frauen später, die sozusagen einen anderen Background haben, die eben eingewandert sind als sogenannte Gastarbeiter, als Flüchtlinge oder eben als Studentinnen oder Studenten oder als Ehefrauen nachgekommen sind, dass diese Realität gar nicht stattfindet, obwohl wir hier in Deutschland genauso unsere Steuern zahlen, arbeiten und eben zur Schule gehen und so weiter, wie alle anderen deutschen Frauen und Mädchen auch. Und das war erstmal so eine Feststellung, die sehr früh kam. Da habe ich mir jetzt erstmal nicht so lange Gedanken gemacht, aber irgendwann hatte ich dann schon gedacht, irgendwie muss man da ein bisschen was ändern. Also ich wollte immer auch was Kreatives machen und ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Projekten, weil ich mir auch immer denke, warum sich das Leben einfach machen? Man kann sich es ja auch kompliziert machen und man gründet einen Verlag und quält sich da erstmal 3 Jahre durch. Wie macht man das? Also es war eine sehr abenteuerliche Zeit, die ich aber auch nicht missen möchte, aber manchmal denke ich mir so, oh mein Gott, man kann sich es auch komplizierter machen, als es ist. Und da haben wir versucht, eben die Themen aufzugreifen, die eigentlich so in diesen klassischen Frauenmedien gar nicht stattfinden. Zum einen wollten wir aber auch, dass ein bisschen mehr Substanz in den Frauenmediensektor mit reinkommt, weil die meisten Frauenzeitschriften klar, das sind Frauenzeitschriften, die auch so ein bisschen ablenken sollen, so ein bisschen seichtes Leben, Kosmetikstipps, also es ist alles interessant, aber manchmal wünscht man sich, genau, aber manchmal wünscht man sich ja dann noch ein bisschen mehr Substanz, und das wollten wir eben auch anbieten und haben dann eben so eine Mischung gemacht aus Lebensrealität in Deutschland. Das bedeutet, wir haben das Thema bikulturelle Beziehungen, was bedeutet es, selbst aus bikulturellen Verhältnissen zu kommen, was bedeutet es, selbst adoptiert zu sein aus einem fremden Land mit anderen Wurzeln in einer total weißen Familie. Das hat Fragen ausgelöst bei vielen. Und darauf, das abzubilden, den Menschen eine Plattform zu geben, sie sichtbar zu machen, das war mir damals sehr, sehr wichtig. Und wir haben ein Team, was wirklich unterschiedliche Herkünfte hat, also von Leuten, die aus Laos kommen, aus Marokko, Afghanistan, der Türkei und so weiter. Und da wirklich über Religion hinweg, also wir sind definitiv kein religiöses Magazin, das war mir von Anfang an auch total wichtig und das ist mir bis heute auch wichtig, aber eben diese bunte Vielfalt, aber eben auch Konflikte. Wir waren das erste Frauenmagazin, die eine Frau interviewt hat, die komplett verschleiert ist. Mhm. Wir waren das erste Frauenmagazin, das eine transsexuelle Person interviewt hat. So, und was bedeutet es, sich selbstständig zu machen als Frau? Also da haben wir schon ganz viele Dinge so ein bisschen vorgegriffen, was jetzt aber ganz selbstverständlich geworden ist. Und das freut mich auch. Es freut mich vor allem, dass ganz viele unserer Autorinnen und Autoren auch jetzt in den ganz klassischen Mainstream-Medien angekommen sind. Und das, was sie bei uns mitgenommen haben, sozusagen jetzt dort eben auch mit anbieten können. Und da sozusagen auch dieses Pflänzchen, was wir da angepflanzt haben, so eine Knospe nehmen und dort wieder pflanzen. Und das ist schön, wie ganz viele Texte, die heute in anderen Medien stattfinden oder eben auch durchaus auch bei Fernsehsendern, das haben wir damals mal gemacht und jetzt ist das normal geworden.
Und ihr seid meines Wissens, also ihr seid das erste Frauenmagazin, in dem Autotests stattfinden.
Ja, sind wir das erste? Nein, ich glaube, also es gibt Anzeigen, glaube ich, in Frauenmagazinen. Aber das ist eben auch spannend. Ja, aber das ist eben auch brechen mit diesen klassischen Klischees. Also warum sollen Frauen nicht? Also wir haben das eine Autorin, die das macht, die testet immer die Autos regelmäßig und wir Frauen verfügen über Geld und wollen uns natürlich auch ein schönes Auto kaufen. Und,
ich war so überrascht, weil ich es aufgerufen habe. Das erste, es war natürlich Zufall jetzt aktuell. Ja. Oder komm auf die Seite und dann so, ja, der neue, keine Ahnung, was mit dem so und so durch, ich weiß gar nicht, was es war. Ich so, hä? WTF? Also ein bisschen dachte ich bin auf der falschen Seite.
Nee, weil wie gesagt, wir verdienen Geld, wir wollen uns auch schöne Sachen gönnen und dazu gehört unter anderem auch ein Auto. Und ich finde, sicherlich schaut man jetzt als Frau nicht irgendwie anders auf ein Auto, aber sicherlich sind vielleicht nochmal die ein oder anderen Aspekte nochmal wichtig oder wie sitze ich darin oder wie sieht es halt auch aus und so weiter. Und ich finde, das ist total cool.
Als ob das den Typen nicht wichtig ist, wie es aussieht.
Nein, aber vielleicht achtet man irgendwie anders drauf. Also wir haben ja eher auch so kleinere Autos, die wir dann eher so in den Fokus nehmen. Und wie gesagt, es ist eine Frau, die das macht und die macht das total gern. Und wenn man sich die Texte da mal durchliest, die macht das auch sehr detailliert und ich finde, das ist total cool. Und wir wollen ja auch vor allem immer überraschen. Also wir machen jetzt nur noch online, weil Print natürlich sehr, sehr schwer ist als unabhängiges Medium. Also die meisten Verlage stampfen Frauenmagazine ab 150.000 ein. Wir haben nur eine Auflage von 10.000 gehabt. Wir waren bundesweit erhältlich. Also man hat uns an jeder Bahnhofsbuchhandlung bekommen. In Düsseldorf, München, Hamburg, genau, da waren wir im normalen Einzelhandel, also ob das Aldi war oder irgendein anderer Laden oder Kiosk konnte man uns erhalten.
Aber Vertrieb ist schon die größte Herausforderung.
Es ist eine große, also vor allem Presse, Grosso ist eine sehr große Herausforderung. Also der Bauer Verlag, der hat sich ja momentan mit den Grossisten auch jetzt irgendwie ein bisschen gerichtlich in die Haare gebracht. So. Also man merkt ja, da ist schon viel zu tun und wir sind ganz klein und versuchen da unser Bestes. Aber irgendwann muss man natürlich dann auch sehen, sind wir noch so einzigartig wie eben vor 10 Jahren oder eben vor 5 Jahren. Und da hat sich was verändert und das finde ich okay, weil ich finde, sich immer wieder neu zu erfinden, das ist Innovation, das bringt uns auch als Menschen weiter, als Gesellschaft weiter. Und das, was ich vor 10 Jahren mal als Idee hatte, war damals irgendwie revolutionär, aber das muss heute nicht sein. Und das setzt natürlich ein bisschen einen unter Druck und bringt einen zum Nachdenken, was bedeutet das für Gazelle heute, wie können wir uns anders positionieren. Deswegen haben wir auch gerade ein bisschen runtergefahren, machen das online, aber wir überlegen, wir lassen uns Zeit und schauen, wie das dann irgendwie weitergeführt werden kann in einer anderen Form.
Wir hören die einzige Künstlerin, die du zweimal mitgebracht hast, glaube ich. Oder mit 2 Songs mitgebracht hast, nämlich nochmal.
Ja, aber da muss man sich wirklich das Video anschauen, weil das ist so schön. Da sieht man wirklich diese wunderschöne marokkanische Frauenpracht, weil man eben ganz oft irgendwie denkt, orientalische Kultur oder maghrebinische oder arabische Kultur besteht irgendwie nur in der Tradition sozusagen nur aus einfach geknüpften Kopftüchern. Und das ist einfach noch viel, viel, viel mehr. Und deswegen muss man sich auf jeden Fall auch dieses Video anschauen.
Mache ich. Nicht jetzt sofort. geht ja jetzt nicht. Ja, gerade Radio. Sineb El-Masra ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick. War, muss ich fast sagen, denn die Sendung nähert sich dem Ende. Und traditionell frage ich am Ende ja immer so, was kommt als nächstes? Was hast du vor? Gibt's noch Lesungen? Tourst du weitere neue Projekte? Jetzt ist die Gelegenheit für die PR-Keule sozusagen.
Genau, also jetzt habe ich noch ein bisschen in Anführungsstrichen Chillzeit. Also ich bin natürlich schon, ich schreibe noch weiter in Texte und gucke gerade, wie ich jetzt mein neues Buch aufziehe, das ja jetzt auch in Planung ist. Und ich hoffe, ich mache jetzt bald mal Urlaub. Also momentan ist ja auch noch gerade Ramadan. Das heißt, es gibt auch ein bisschen mehr Zeit.
Ich dachte, das wäre schon vorbei.
Nee, das ist noch ein bisschen. Und das bedeutet natürlich auch ein bisschen mehr Zeit mit der Familie verbringen. Ich bin ja aus Niedersachsen. Das heißt, dann tummel ich ab und zu mich auch in Hannover herum. Und ansonsten geht's auf jeden Fall ab Juli wieder auf Tour. Also es gibt ganz viele Bundesländer. Also im Norden, im Süden, im Westen. Überall halte ich mal meine Nase in Bibliotheken und andere Veranstaltungsorte. Und genau, also das ist so das, was ich jetzt so mache. Und natürlich mal auch wieder viel Zeit mit den Freunden verbringen, weil die haben mich, als ich, wie gesagt, das Buch geschrieben habe und teilweise verzweifelt bin, auch nicht so oft gehabt, und das will man jetzt auch nachholen. Und vor allem, wenn das Berliner Wetter mal irgendwie ein bisschen konstant ist, dann auch mal wirklich diese schöne pralle Sonne genießen.
Sineb, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ich danke für die Einladung, hat Spaß
und
gemacht.
Und weiter viel Erfolg.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Ich auch. Tschüss.